Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen Dienstagabend zu euch allen, auch hier bei, sagen wir mal so, relativ minder freundlich bewölkten, auch so 17 Grad, Anna, circa?
17,5 würde ich sagen.
17,5 Grad, das kommt gut hin. Schön, dass du da bist, Anna Wollner, mit mir im Studio bei Eine Stunde Film. Anna, diese Woche startet Die Mumie im Kino, das Remake mit Tom Cruise als Brandon Fraser sozusagen. Wie ist der Film?
Kann ich dir morgen um 12.20 Uhr ungefähr sagen, wenn wir ihn dann morgen um 10 gesehen haben. Aber ja, so offiziell drüber reden dürfen wir erst Donnerstag 0.01 Uhr, was jetzt nicht unbedingt für die Qualität des Films spricht.
Das ist immer interessant, wenn so eine Sperrfrist für so einen Film, also der Zeitpunkt, ab wann man über einen so einen Film dann reden darf, wenn der dann auf den Tag des Kinostarts gelegt wird. Das lässt immer viel Raum für Spekulationen. Also über Die Mumie werden wir beide heute Abend nicht reden, Anna, sondern über vier Menschen um einen Esstisch drumherum.
Ich habe Essen mitgebracht, ja, genau. The Dinner.
Sehr schön. The Dinner ist ein Film, der ist dieses Jahr auf der Berlinale schon gezeigt worden, vorgestellt worden, ist dort im Wettbewerb sogar gelaufen, ne?
Wenn ich mich richtig erinnere, ja.
Ja, lief ja da. Und kommt jetzt an diesem Donnerstag in die Kinos. Anna hat sich den Film vorsichtshalber einfach nochmal angeguckt und vor allem auch eine der vier Hauptdarsteller, in dem Fall eine der beiden Hauptdarstellerinnen, nämlich Laura Linney, getroffen und sie uns ins Studio mitgebracht. Da reden wir heute Abend drüber. Außerdem gucken wir in einen möglichen nächsten Kandidaten für einen Kult-Trash-B-Movie-Plan B. Scheiß auf Plan A heißt er. In dem Zusammenhang werden wir mal drüber reden, was vielleicht die guten von den schlechten B-Movies unterscheidet. Außerdem ist Sherlock heimlich gestartet. Am vergangenen Pfingstwochenende die ersten beiden Folgen der vierten Staffel. Was ihr machen könnt, wenn ihr die vielleicht am Wochenende verschlafen habt, weil ihr irgendwo am Strand gesessen habt, beispielsweise, das werde ich euch sagen. Und außerdem werfen wir noch einen Blick in einen weiteren Filmstart von dieser Woche. Ethan Hawke als Chet Baker in Born to be Blue.
Deutschlandfunk Nova.
Vier Menschen sitzen zusammen in einer Wohnung und streiten sich. Bitte was? Der Gott des Gemetzels? Nein, nicht ganz. Ein neuer Film, der da diese Woche startet. Vier Menschen sitzen beim Abendessen. Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney und Rebecca Hall spielen diese vier, die versammelt um einen Tisch hocken. Zwei Ehepaare, die beiden Männer sind Brüder und eigentlich sollte das ein ganz normaler Abend werden. Aber schon sehr bald laufen die Dinge im Film The Dinner mächtig aus dem Ruder. Ab Donnerstag ist das starbesetzte Kammerspiel des israelischen Regisseurs Oren Movermann bei uns im Kino. Premiere hatte es schon auf der Berlinale dieses Jahr. Anna Wollner hat sich den Film vorsichtshalber nochmal angeguckt, um auch nichts zu verpassen. Und du hast auch Hauptdarstellerin Laura Linney getroffen.
Ja, die anderen wollten einfach nicht mit mir reden, verständlicherweise.
Ja, ich dachte, du wolltest nicht mit Richard Gere reden, nachdem der dich jahrelang immer versucht hat am Telefon.
Ist mir zu alt.
So, eben, hatten wir schon mal geklärt. Anna, warum streiten die vier beim Abendbrot? Da verdaut man dann doch immer so schlecht.
Naja, also Paul und Stan, also die beiden Brüder, die mögen sich per se schon mal überhaupt nicht wirklich gern. Paul ist Geschichtslehrer, leicht depressiv und selbsterklärter Misanthrop.
Sind das nicht alle Geschichtslehrer?
Ich glaube, es ist berufsbedingt gegeben. Und der wäre am liebsten mit seiner Frau auch zu Hause geblieben und hätte irgendwie einen Film geguckt oder sowas. Und sein Bruder ist das genaue Gegenteil von ihm. Der ist aalglatt, geleckt, Gentleman, Sunnyboy und Politiker, also gespielt von Richard Gere, das passt. Und natürlich auf dem Sprung zum Gouverneur gewählt zu werden. Also auf der politischen Karriereleiter auf dem Weg nach oben. Und die treffen sich jetzt auch nicht bei einem zu Hause, sondern tatsächlich in einem Luxusrestaurant, in dem du normalerweise Monate auf den Tisch warten musst, um überhaupt dann irgendwie in der Nähe der Küche sitzen zu dürfen. Sei denn, du bist eben dieser Stan und hast halt Einfluss. Und ja, während des Essens bröckelt ganz langsam diese bürgerliche Fassade. Denn die sitzen eigentlich nie wirklich zu viert am Tisch, weil immer einer aufspringt, geht, telefoniert, sauer ist oder zum Heulen aufs Klo geht. Und die haben sich jetzt auch nicht unbedingt aus Nächstenliebe getroffen, sondern weil sie über etwas reden müssen. Denn sie stecken in einem moralischen Dilemma. Denn ihre Kinder, beide Söhne im gleichen Alter, die haben ziemlich große Scheiße gebaut.
Ich halte es für möglich, dass man sie nicht identifiziert. Dass man den Fall vielleicht niemals aufklärt. Aber ist das wirklich das, was wir wollen? Für die Kinder? Für uns? Ich denke nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, mit dem Gedanken zu leben, dass dass mein Sohn an einem Mord beteiligt war.
Ja, die Kinder, die haben aus einer Laune heraus eine Obdachlose angezündet. Bisher hat man jetzt keine Spur zu ihnen, aber die Zukunft der Jungen und vor allem auch die politische Zukunft von Stan, die hängt am berühmten seidenen Faden.
Das Perverse ist leider, dass ja gerade vor 4 Wochen hier in Berlin wirklich ein echter Gerichtsprozess begonnen hat, in dem 7 Jugendliche angeklagt sind, vergangenen Dezember einen Obdachlosen in Berlin angezündet zu haben. Wie geht der Film jetzt mit dieser Anschuldigung um?
Na, der springt, also erstmal dauert es eine ganze Weile, bis es überhaupt klar wird, worum es da geht. Und der springt dann die ganze Zeit zwischen den Protagonisten und auch zwischen den Zeitebenen hin und her. Also Movaman, der Regisseur, der verlässt irgendwann das Setting des Kammerspiels und versucht über Rückblenden auf verschiedenen Ebenen eine Spannung aufzubauen, die sich aber für mich leider nicht trägt. Also der Film ist aufgebaut wie so ein 5-Gänge-Menü. Es gibt Aperitif, Vorspeise, Hauptgericht, Käse, Dessert und Digestif. Hm. Und auch immer mehr Abgründe, vor allem am Verhalten der Erwachsenen über das Entsetzen der Tat der Kinder bis hin zur vollkommenen Inschutznahme oder wie Laura Linney mir im Interview erzählt hat.
I think it's compelling and it's a simple narrative that has big resonance. You know, it's 2 couples going out for dinner discussing their children. That's basically it. Mm-hmm. But within that, there's a kaleidoscope of dynamics going on that sort of resonate and ping around depending upon culture. And I mean, our version of the movie happens to have come out during a time when, you know, the political geography has changed drastically. Yeah. Or things that are artistic, if they are made with some core, are going to resonate very differently than they would have last year.
Es ist schon so ein Abbild auf die Elite Amerikas und auch das Zerbrechen von Gesellschaftsbildern.
Also so eine gewisse Nähe zu Der Gott des Gemetzels mit Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz und John C. Reilly ist ja schon vielleicht gefühlt da, ne? 4 Personen, kammerspielartig aufgebaut. Wie machen sich die Schauspieler hier in dieser Version des paarweisen Gemetzels?
Also sie sind besser als der Film als Ganzes, weil diese Dialog-Schlagabtausche schon in sich haben und auch von allen Vieren glaubhaft rübergebracht werden. Und Linny, die hat es auch genossen, als besorgte Mutter das genaue Gegenteil von sich selbst zu spielen.
You know, her code of ethics, her lifestyle and her worldview is very different from mine, but she feels about it strongly. And I think she's one of those people that sees things black or white. You're loyal or you're not, you're in or you're out, you love or you don't, you're good or you're bad. I tend to have a broader variation of color. I'm attracted to the gray.
Ja, für sie war der Film dann trotzdem auch noch so eine Art Lehrstunde in Moral.
This made me think about ethics and morals. It made me think about response versus reaction, which is different. A lot of people react and don't respond these days. So it made me think about bigger issues, ironically, since that wasn't the reason why I went into it. And even more so now seeing it. I don't think any of us realized, you know, the sort of larger themes that were going on.
Ja, das Interessante daran, der Film hat jetzt in der Zeit, in der wir leben, also unter Präsident Trump, so ein bisschen so eine neue Lesart bekommen, die damals bei den Dreharbeiten noch gar nicht intendiert waren, zumal der Film auch auf dem gleichnamigen Roman basiert, der auch schon in 2 anderen Filmversionen ins Kino gekommen ist.
Hat Laura Linney denn irgendwas gesagt, wie sie als Amerikanerin denn jetzt aktuell mit ihrem Präsidenten umgeht?
Ne, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Interview war für sie so eine Art Therapie-Ersatzstunde, denn sie hat sich im Interview wirklich richtig in Rage geredet. Und das war wohlgemerkt schon im Februar, während der Berlinale, also einen Monat Trump-Ära hatten wir da gerade hinter uns, aber auch da war sie schon mit klaren Worten gegen ihn.
I think it's arrogant of me to say nobody saw it coming. I think a lot of people saw it coming. The bubble in which I've been living didn't see it coming. And everything that we heard and that was predicted was the complete opposite. So it took everybody by surprise. It really did. I mean, yeah, I'm a privileged white person living in the United States. And while I might be empathetic, which I think I am, I'm only exposed to so much. It's a big, big country. You know, there's a lot going on there. As much as I think we'd like to feel that this all happened out of nowhere and out of the blue, clearly it didn't. Nothing that drastic happens quite like that. So it's been bubbling and growing for a while. So there's we've all known that the country has been divided, but to this extreme, I think, took everybody by surprise.
Ist auch eine ganz schöne Selbstkritik, ne? The
ja.
bubble in which I am living didn't see it coming. Also nach dem Motto, diese weißen, privilegierten Amerikaner, die immer noch gedacht haben, ach, das ist Quatsch, ne? Die Clinton, die wird das schon irgendwie gewinnen.
Aber das ist auch einfach dieser Schockzustand, in dem die sich also im Februar alle noch befunden haben und ich glaube auch immer noch befinden. Ja, und von dieser Teilung der Gesellschaft und von der Teilung des Landes zählt dann auch The Dinner auf einem einem sehr elitären Niveau. Für mich allerdings nicht ganz so überzeugend.
Sagt Anna Wollner über The Dinner, der ab übermorgen endlich in den Kinos ist, auf der Berlinale vorgestellt. Und dich, Anna, hören wir später noch mit den Filmnews der Woche. Bis dahin schon mal danke für jetzt.
Gern geschehen.
Wo genau fliegst du jetzt nochmal hin?
Ich habe am Sonntag ein Date mit Scarlett Johansson in New York.
Ein Date mit Scarlett Johansson in New York. Tell me more about my life. Na, wo sind wir denn hier? Na, Bloodsport höre ich als Angebot. Kult-B-Movie mit Jean-Claude Van Damme? Nee, ist es nicht. Alarmstufe Rot, Steven Seagal könnte auch sein. Ist es aber auch nicht. Es ist ein ganz neuer Actionfilm im Stil der 80er und 90er Legenden. So ein Film, der gerne erst noch eine B- oder Trash-Movie-Legende werden möchte. Plan B. Scheiß auf Plan A heißt er und erzählt die Geschichte von drei Berliner Martial Arts Stuntmen, die vom eigenen großen Durchbruch im Filmgeschäft träumen. Der Witz ist, diese vier Action-Stuntmen gibt es wirklich. Die spielen hier also quasi sich selbst. Der türkischstämmige Chan wird gespielt von Chan Aydin, die beiden asiatischstämmigen Fong und Cha werden gespielt von Fong Jiang und Charlie Yoon und dazu der Tänzer Yu Jin, hier im Film Agent der drei Kämpfer, der wird gespielt vom schwarzafrikanischen Eugene Boateng. So weit, so gute Idee. Setting ist folgendes, die drei möchtegern Actionhelden kriegen ein weiteres supi tolles Angebot von ihrem tollen möchtegern Manager auf den Imbissbudentisch geknallt.
Jungs, um 16 Uhr wird sich euer Leben verändern.
Dann, ey, du und dein Döner, ey. Das nächste Mal gehen wir asiatisch essen.
Diesen Nudelfrass kriege ich doch nicht runter, weißt du?
Bro, ist gesünder. Viel Gemüse, Fisch, mageres Fleisch.
Komm, was laberst du da? Ist im Döner kein Gemüse drin, ist doch auch gesund.
Okay, Jungs, time out. Sind wir hier, um ein Rezept auszutauschen? Soll ich euch Idioten lieber eine Kochschokolade machen oder was?
Ja, das ist ein erster Eindruck, der leider nicht ganz täuscht. Unsere vier Hauptdarsteller mögen eine Menge Ahnung von schnellen, gut durchchoreografierten Bewegungen haben. Was die Gags, die im Drehbuch standen, klingen lässt wie Gags, die im Drehbuch standen. Also mehr so wie abgelesene One-Liner. So nach dem Motto, jede Punchline ein Treffer. Und zwar mit der Schrotflinte ins eigene Knie hinein. So, egal könnte man sagen, es geht ja letzten Endes um die Action. Die Jungs machen sich also auf den Weg zu diesem, wie auch immer, merkwürdigen Casting, kommen da an, aber Trottel Eugene hat leider die Adresse vertauscht. So, jetzt haben sie den Salat. Anstatt in einem Casting landen die vier in einer alten Lagerhalle, in der gerade eine Berliner Gang die Frau vom Boss einer anderen Berliner Gang gefangen hält, um Geheimnisse zu erpressen. Da geraten die vier Jungs rein und müssen ruckzuck, ob sie wollen oder nicht, für die eine Gang jetzt auch gegen die andere kämpfen. Jetzt, an dieser Stelle, erkennt man im Film, was unsere vier Hauptdarsteller wirklich gelernt haben, nämlich Kämpfen und Tanzen, die zwei wichtigsten Voraussetzungen für wirklich gut choreografierte Filmfights. Lange Kameraeinstellungen, schnell zu schneiden braucht man dann nicht. Unsere Darsteller können ja tatsächlich, was sie in diesen Szenen zeigen. Leider ist es auch wirklich das Einzige, was sie können. Frag mich doch jetzt bitte vielleicht mal irgendjemand, was ein funktionierendes, stimmiges Rezept für einen guten B-Movie-Film ist.
Was ist eigentlich ein funktionierendes, stimmiges Rezept für einen guten B-Movie-Film?
Gut, dass du fragst. Ein wirklich stimmiges, funktionierendes Rezept für einen guten B-Movie-Film besteht aus folgenden Zutaten. Verhältnismäßig geringes Budget, Konzentration auf die Klischees des jeweiligen Genres, hier also Action, Darsteller mit einem Gespür für kostbare Nadeln im riesigen Heuhaufen, absurde, sowie hier und da auch gerne mal unfreiwillige Comedy und vor allem eine visuell gewagte, übertrieben bildliche Umsetzung des Ganzen. Was macht Plan B, scheiß auf Plan A. Von allem ein bisschen, aber nix so richtig. Und das ist gerade für einen B-Movie wirklich genau falsch. Es bringt nichts hinzugehen, sich nochmal irgendwelche 80er-Jahre-Action-B-Movies wie Bloodsport, American Fighter, meinetwegen Conan der Barbar oder die City-Cobra anzugucken und das dann mit irgendeiner Berliner Hintergrundstory nachzuspielen. Es gibt genau zwei Elemente, die in diesem Film richtig gelungen sind. Der 80er-Jahre-Soundtrack, zu dem dann aber leider die 2017er Optik überhaupt nicht passt, und die einzelnen Kampfszenen. Das reicht nicht. Auch nicht der krampfhafte Versuch von Reminiszenzen an Sylvester Stallone und die City Cobra.
Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin.
Du bist die Krankheit, ich bin die Medizin.
Du bist die Krankheit, ich bin die
Medizin. Das ist ein Spruch, der von Chan Aidin wieder und wieder und wieder kommt. Das ist schon nicht mehr redundant, das ist wirklich inflationär. Soll dann wohl auch den letzten von seiner leichten optischen Ähnlichkeit mit dem 80er-Jahres-Stallone überzeugen, der eben diesen Spruch im Film Die City Cobra gebracht hat. Einmal, soweit ich mich erinnere. Nicht 20 Mal, was sowieso Quatsch ist, weil Action-B-Movie-Fans den natürlich beim ersten Mal erkennen und ihn nicht noch 19 weitere Male hören müssen. Also, Copy and Paste ist der eine Fehler, der nächste sind leider die vier Hauptdarsteller. Du musst jetzt für einen B-Movie keinen Oscar-Preisträger engagieren, aber du musst einen haben, der seine Rolle spielen kann. Die vier Jungs hier sind Stuntmen. Das können sie. Was sie nicht können, ist Stuntmen spielen, die Schauspieler spielen. Jeder Text wirkt aus denen rausgequält. Es gibt ironischerweise Outtakes am Ende, in denen man sogar sieht, wie manche in einigen Szenen wirklich zig Versuche für einen simplen Satz gebraucht haben. Das ist in guten B-Movies anders. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris, Bruce Lee, auch Schwarzenegger und Stallone, die konnten alle nicht nur kämpfen, die konnten im Action-Genre zumindest auch das bisschen spielen, was man für die Rolle brauchte. Und sie hatten meist Drehbuchautoren, die sich vorher drauf eingeschossen haben, und Regisseure, die sie genau auf diesen Punkt hintrainiert haben. Schauspielerisch. Das klappt hier nicht. Und damit ist Plan B, scheiß auf Plan A, leider nur ein Haufen zusammengewürfelter, sicherlich absolut starker Martial-Arts-Kampfszenen, denen aber die Bindung und die Seele fehlt, das Originäre und das Einzigartige und unterm Strich eben auch gute Schauspieler.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich gebe gerne zu, ich hasse grundsätzlich ja so Kacksprüche wie Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber jetzt mal ernsthaft, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Knapp 3,5 Jahre ist es jetzt her. Knapp 3,5 Jahre, dass wir die bisher letzte dritte Staffel von Sherlock gesehen haben. Jetzt endlich läuft die vierte. Wieder im ersten, aber kriegt ihr, was in Staffel 3 passiert ist, noch zusammen? Also so für einen Anschluss meine ich jetzt. Ich fasse das mal kurz ohne großes Gespoiler zusammen. Wer trotzdem jetzt erst mit Staffel 1 anfängt, der hält sich vielleicht mal kurz eine Minute die Ohren zu und denkt an Fahrstuhlmusik. Also, Staffel 3. Dr. Watson, gespielt von Martin Freeman, und seine Mary heiraten. Sherlock, Benedict Cumberbatch, hält die vielleicht witzigste, bizarrste Trauzeugenrede aller Fernsehserienzeiten, und der Hochzeitsfotograf der beiden ist ein Mörder, den Sherlock enttarnt. Eine Klientin von Sherlock und Watson glaubt, einen Geist gesehen zu haben. Mary ist schwanger, schießt halb versehentlich auf Sherlock und flieht. Dann ist Weihnachten und alle feiern zusammen im Hause Holmes. Sherlock betäubt alle Gäste, um an einen geheimen Laptop zu gelangen, den er schließlich seinem Bruder Mycroft Holmes, einem hochrangigen Berater der britischen Regierung, aushändigen muss. Anstatt seinen Bruder in den Knast zu schicken, jagt er ihn aber auf eine Mission nach Osteuropa. Dann allerdings taucht plötzlich ein Bild des eigentlich toten Oberbösewichts Moriarty auf, das eventuell belegt, dass dieser gar nicht tot ist, sondern wie Sherlock Holmes am Leben. Mycroft lässt das Flugzeug seines verbannten Bruders nach London zurück umkehren. Da war vor 3,5 Jahren Ende mit Staffel 3 und da geht's jetzt Staffel 4 weiter.
Da kündigt sich etwas an. Vielleicht ist es Moriarty. Vielleicht auch nicht. Aber da kündigt sich etwas an.
Merke, Da kündigt sich etwas an. Prima. Dem geht Sherlock jetzt nach und droht tatsächlich, seinen brillanten Verstand zu verlieren.
Unter den Wegen, die wir beschreiten, lauern Dämonen. Deine Dämonen warten schon sehr lange.
Es gibt erste Stimmen nach den ersten zwei Folgen, die meinten, das sei nun doch alles sehr verwirrend in dieser neuen vierten Staffel. Musste ich sehr lachen. Als ob Sherlock irgendwann schon mal irgendwie und irgendwo nicht sehr oder wenigstens ziemlich verwirrend gewesen sein worden wäre, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist Methode in dieser Serie. So frei nach dem Motto:
Halt mich auf dem Laufenden.
Worüber? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe natürlich schon geguckt. Über Pfingsten ging es ja nun schon los mit Staffel 4, also schön über die Feiertage im ersten. Und da sehe ich auch schon durchs Radio hindurch, wie den ersten von euch die Kinnlade den gesamten Reichenbachfall runterplätschert, weil ihr es nämlich verpennt habt. Schön über Pfingsten weggefahren wahrscheinlich, am Strand gesessen, Sherlock verpasst. Und Sherlock darf ja aus Rechtsgründen leider nicht in der ARD-Mediathek als Stream angeboten werden. Schöne Scheiße. Was also tun? Die Folgen bei iTunes kaufen ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige. Der feine Herr hat für die feinen Hörerinnen und Hörer nämlich mal fein recherchiert. Ganz Sherlock-mäßig. Also, Folge 1 und 2 von Staffel 4 werden wiederholt. Und zwar am 17. und 24. Juni. Das sind zwei Sonntage, jeweils um 20.15 Uhr auf One. Gehört ja auch zur ARD. Und Teil 3 gibt's ganz normal im ersten, und zwar am kommenden Montag, den 11.06. Also nochmal zum Mitschreiben zusammengefasst: Nächsten Montag im ersten Folge 3 aufnehmen, dann Sonntag und nochmal Sonntag auf One die Folgen 1 und 2 dazu aufnehmen, dann habt ihr sie mit etwas Zeitverzug, aber ohne dafür blechen müssen, komplett. Ich hoffe, Sie konnten mir folgen, die gnädigen Damen und die Herren. Wenn nicht, dann gibt es das Ganze ja zum Glück auch nochmal als Podcast zum Anhören, ne? Bei Deutschlandfunk Nova auf der Website, eine Stunde Film, immer auch noch zum Nachhören, falls ihr irgendwas nicht mitgekriegt habt.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Er kommt wieder. Und wie? In letzter Zeit war das, was wir von Arnold Schwarzenegger gesehen haben, meist kleine Instagram-Videos, in denen der US-Präsident Trump niedergedisst hat. Soweit so sympathisch. Dann gab es in den letzten Tagen noch auffällig viele Fotos von ihm und seinem alten Buddy Sylvester Stallone in lustigen Verkleidungen, aber sonst nicht viel Zählbares. Ist dem Ex-Terminator etwa langweilig? Wohl kaum. Denn aus dem Ex wird offenbar schneller als erwartet ein noch einmal Terminator. Schon 2018 sollen die Dreharbeiten zum 6. Film der Reihe beginnen. Über den gab es bisher nur wilde Spekulationen. Langsam werden sie etwas gezähmter. So wird James Cameron offenbar sicher als Produzent fungieren, während Deadpool-Regisseur Tim Miller als heißester Kandidat für die Inszenierung gehandelt wird. Und Arnie natürlich wieder dabei als alter T-800. Die Story, und jetzt festhalten Terminator-Fans, soll ans Ende des legendären zweiten Teils Judgment Day anknüpfen. Und das wäre ein echter Knaller. Wir bleiben dran. Und der Titel ist Maverick. Den 80er-Jahre-Army-Action-Filmfans unter euch sollte das reichen. Genau, es ist natürlich der Titel der Top Gun-Fortsetzung. Und wer hat's verraten? Mr. Top Gun himself, Tom Cruise. In einem Interview mit Access Hollywood sagte Cruise zwar auch nicht viel mehr als das zur Fortsetzung, aber den Titel rückte er immerhin raus. Top Gun Maverick. Keine Zahl 2 im Titel, die wollte der Star nicht. Tom Cruise wörtlich: Ich wollte keine Nummer, man braucht keine Nummer. Damit ist es nun amtlich. 2018 geht's zurück ans Set und Tom Cruise wird auch 32 Jahre nach Teil 1 noch einmal Pete Mitchell, genannt Maverick, spielen. Zum Inhalt wollte Cruise dagegen nicht viel verraten, außer dass Jets mitspielen werden. Wer hätte das gedacht? Die Piloten seien zurück, mit großem Hunger auf Speed. So. Rechnen wir doch mal fix 1 und 1 zusammen und stellen uns Tom Cruise nun als Ausbilder Pete Mitchell vor, den großen Fliegerhelden von 1, der dann sicher in entscheidender Situation eingreifen und den Jungspunden von heute aus der Klemme helfen muss. Bitte? Ob wir das Drehbuch geschrieben haben? Wer weiß. Mrs. Robinson in Ultra HD. Kennt ihr das Gefühl auch? Da läuft so ein Klassiker im Fernsehen und ihr denkt, hätte ich doch nur die Gnade einer früheren Geburt erfahren und diesen Film damals auf der großen Leinwand sehen können. Dann könnt ihr diesen Sommer die Zeitreise buchen, zurück ins Jahr 1967. 50 Jahre nach Kinostart kommt die Reifeprüfung zurück ins Kino, und zwar das Original, mit Anne Bancroft als Mrs. Robinson und Dustin Hoffman als jungem, sehr gelehrigen Benjamin Braddock. Legendäres Sommerkino quasi, ab dem 3. August neu aufpoliert in 2017 kompatibler 4K-Auflösung. Ob dadurch der Charme des Originals verloren geht, wissen wir nicht, aber gespannt sind wir auf die Möglichkeit, einen solchen Filmklassiker endlich selbst auf der großen Leinwand sehen zu können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Habe ich mich doch eben noch so ein kleines bisschen echauffiert darüber, dass ja aus Rechtegründen kein Stream von Sherlock auf der Mediathekseite der ARD möglich ist, muss man dann halt mit leben. Aber was ich euch stattdessen sehr ans Herz legen möchte, was ich nämlich quasi bei der Recherche zu genau dieser Meldung gefunden habe, ist, und da habe ich mich sehr darüber gefreut, Sebastian Schippers One-Take-Meisterwerk Victoria gibt es da aktuell im Stream, also in der ARD-Mediathek. Das war der große Abräumer beim Deutschen Filmpreis 2015, dieser Gangsterfilm mit Freddy Lau, der doch, ihr erinnert euch vielleicht, ohne Schnitt so in einem Rutsch gedreht wurde, in einer Kameraeinstellung. Nochmal gucken oder endlich nachholen, wer es immer noch nicht gesehen hat, aktuell in der ARD-Mediathek Victoria. Das war mir dann doch noch einen Tipp wert. So eine Art TV-Tipp 2.0, ne? Heute tippt man ja nicht mehr das Fernsehprogramm, sondern das, was die jeweiligen Mediatheken zu bieten haben. Trotzdem gibt's auch noch eine Sache für die große Leinwand für jetzt diesen Donnerstag, übermorgen neuer Kinostart, Born to be Blue.
Hallo Angst.
Hallo Angst.
Hallo Tod.
Hallo Tod.
Schatz, was ist hier los? Sag mal!
Alles klar, Leute, wir machen Schluss. Wir sehen uns nächste Woche.
Ich wusste nicht, dass du wieder in den Staaten bist und dass du diesen Film drehst. Machen wir eine Platte.
Gute Idee.
Das ist nämlich schon die verzweifelte Überlegung des ehemals gefeierten Jazz-Trompeters Chet Baker, seine Karriere irgendwie wieder zu beleben. Seit den 50ern wurde er gefeiert als der James Dean of Jazz, der King of Cool. Er war der Jazz-Trompeter überhaupt. Aber jetzt, nur 10 Jahre später in den 60ern, ist eigentlich schon alles vorbei. Die Karriere am Ende. Chet Baker von Depression und Selbstzweifeln zerfressen. Jetzt versucht er, seine Karriere wiederzubeleben mit einem Film über sich selbst, der in Amerika gedreht werden soll. Und bei diesem Dreh lernt er eine Frau kennen. Die Frau, mit der plötzlich wieder alles möglich scheint. Vielleicht der Wendepunkt in seinem Leben. Doch nochmal zurück zur Musik. Vielleicht doch nochmal der große Trompeter-Star zu werden und nicht nur der Typ, der im Film seine eigene Geschichte spielt. Das ist die Story von Born to be Blue, diesem Chet Baker Biopic. Ja, ich würde eher sagen, angelehnt an so ein Chet Baker Biopic, in der Hauptrolle ein glänzender Ethan Hawke, der eben diesen Chet Baker spielt, umgeben von eigentlich komplett unbekannten Schauspielern. Das macht den ganzen Film sehr frisch und sehr interessant. Das ist genau wie man ja auch die Leute, die damals um Chet Baker herum waren, nicht großartig gekannt hat. Der hat sich nicht mit irgendwelchen bekannten Musikgrößen umgeben, sondern tatsächlich oft eher mit Leuten so aus dem Background. Das ist hier sehr stimmig im Film. Toll gemacht, wenn man sich so ein bisschen für Jazz interessiert. Das würde ich als Grundvoraussetzung euch mit an die Hand geben, wenn ihr mit Jazz gar nichts anfangen könnt, die Musik doof oder nervig findet. Dann ist es zwar immer noch ein guter Film, aber da dieser natürlich auch relativ voller Jazzmusik ist, wäre das dann vielleicht so ein kleines Manko, was einen daran hindern könnte, diesen tollen Film zu genießen. Ansonsten geht da rein ab Donnerstag, Born to be Blue, ganz klare Empfehlung als Rausschmeißer aus der Sendung für heute. Das war's nämlich mit Eine Stunde Film am Dienstagabend. Tom Westholt ist raus, schöne Woche, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.